Redaktion Universal. Am Mikrofon zu dieser Sprechakte-Sendung heute zum Thema Kulturindustrie begrüßt euch Felicia Herrschaft. Aus Gründen der Aktualität wollen wir in den folgenden Sprechakte-Sendungen den Schwerpunkt Kulturindustrie, das Kapitel aus der Dialektik der Aufklärung, die von Adorno und Horkheimer 1947 verfasst wurde, beibehalten und dieses aus verschiedenen Perspektiven mit Theoretikern und Theoretikerinnen der unterschiedlichsten Disziplinen diskutieren. Die Reihe zur Kulturindustrie wurde mit Matthias Lutz-Bachmann eröffnet und geplant ist, diese jeweiligen Gespräche zu konfrontieren mit dem, was die Nächsten dazu sagen werden. Die Fragestellung, die uns einleitet, ist die, wie mit der in dem Kulturindustrie-Kapitel entwickelten These eben Aufklärung auch als Massenbetrug zu diagnostizieren, aber gleichzeitig anhand einer begrifflichen Rekonstruktion historische Prozesse erkennbar werden zu lassen, umgegangen werden kann, weil eben damit dem Leser und Hörer auch ein Instrumentarium an die Hand gegeben werden kann, um Phänomene kultureller und technischer Reproduktion kritisch zu überprüfen. Nach Adorno und Horkheimer ist es nicht mehr möglich, an eine wie auch immer existierende Wahrheit anzuknüpfen, wie sie noch alte Ideologiebegriffe implizierten, an das anzuknüpfen, was eben an sich klar ist, was wahr oder falsch ist, und dann eben das Wahre heraus auszusprechen und über geltende Zustände hinauszuführen. Die Kulturindustrie, so verdeutlichte es Matthias Lutz-Bachmann in dem Gespräch über Kulturindustrie, die Kulturindustrie hat diese Funktion dem Subjekt abgenommen, über etwas noch hinauszuführen. Und man kann und muss daher von einem Zerfall des Individuums sprechen, das sozusagen aufgeht im Verblendungszusammenhang. Matthias Lutz-Bachmann meinte dazu, dass es nicht um das Verabschieden einer Idee von wahr und falsch geht, sondern dass das, was Adorno und Horkheimer meinten, etwas Dazwischenliegendes sei. Im Bewusstsein der Schwierigkeit, eine zutreffende Theorie der jüdischen Gottesrede von Adorno und Horkheimer eben in eine Theorie übersetzt wurde, die dann über den Weg einer bestimmten Negation anschlussfähig zu halten ist an moderne demokratische Traditionen. Inwiefern solch ein gesellschaftliches Ideal noch rekonstruiert werden kann oder ob es nur noch aufgedeckt werden kann und so Handlungsorientierung stiften, eben eine Anschlussfähigkeit stiften bei dem Einzelnen, dem Individuum, der das dann sozusagen nachdenklich über etwas hinausweist, wollen wir heute mit Alexander Demirovic weiter diskutieren, der seine Lesart des Kulturindustriekapitels vorstellen wird. Alexander Demirovic studierte in den 70ern Philosophie und Soziologie und promovierte und veröffentlichte 1982 ein Buch über Diskursanalyse marxistischer Ästhetik und ist Privatdozent am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität und hat dort die Schwerpunkte Demokratietheorie, Staatstheorie, Poststrukturalismus im Vergleich mit kritischer Theorie. Er arbeitet gerade an einem Buch mit dem Titel Der nonkonformistische Intellektuelle, das nächstes Jahr bei Suhrkamp erscheinen wird. Ja, Redaktion Universal auf Radio X. Wir haben gerade das Stück Cosmo Vitelli von dem Solid-Label gehört und Alex Demirovic ist jetzt schon am Telefon und ja, hallo, kannst du mich hören?
Ja, hallo.
Ja, und wir wollen direkt eigentlich in das Kulturindustrie-Kapitel einsteigen. Adorno und Horkheimer haben den Begriff Kulturindustrie bekannt gemacht als ein Ergebnis eigentlich dessen, was kritische Theorie, Dialektik der Aufklärung dann eben genannt wurde. Die Frage ist, wo siehst du eigentlich Anknüpfungspunkte an dieses Kulturindustrie-Kapitel? Wie stellt sich für dich die Aktualität dieses Kapitels dar?
Naja, ich glaube, dass das Kapitel in vieler Hinsicht originell und aktuell ist und in vielen anderen Hinsichten einem Bauchschmerzen machen kann, weil es bestimmte Bildungsakzente setzt, die uns heute vielfach nicht mehr interessieren. Also ich denke, dass die, also jetzt, um das ein bisschen kurz zu halten, also die als Überblick über das, was ich aktuell halte, meine ich, dass eine der wichtigsten Dinge ist, die sie gesehen haben, dass Kultur zum Gegenstand von Kapitalverwertung wird, dass also in Kultur sehr, sehr viel Geld investiert wird, um möglichst damit Gewinn zu machen. Das ist eine außerordentlich neue Sicht gewesen in den 40er Jahren und ich glaube, dass das vielfach auch heute nach wie vor immer wieder betont werden kann und sollte. Ja. Dass das natürlich für die Frage, wie beurteilen wir Kultur, nicht zwangsläufig schon das einzige Kriterium sein muss, denn natürlich kann auch Kultur gewinnbringend sein und trotzdem gut sein, also das muss ich nicht notwendig ausschließen, aber immerhin, es ist ein Gesichtspunkt. Der zweite Gesichtspunkt, den ich für wichtig halte, ist, dass sie sehen, dass Kultur überhaupt keine Leistung mehr von Einzelnen ist, sondern wenn sie von Industrie sprechen, dann meinen sie, dass Kultur von großen, arbeitsteilig organisierten, industriell organisierten Gruppen verfertigt wird. Also von Menschen, die dazu angestellt werden, gemeinsam ein bestimmtes Produkt zu erzeugen, ja. Und zwar arbeitsteilig. Und also verschiedene Kreative, die mit jeweiligen beruflichen Fähigkeiten dann an diesem Endprodukt jeweils arbeiten, so wie in einer Fabrik eben an einem Auto arbeitsteilig gearbeitet wird. Ja, und das Zweite, was damit natürlich auch verbunden ist, ist die Konkurrenz. Also welche Kulturgüter kommen auf die Märkte, wie können die durchgesetzt werden, welche Vertriebswege muss man haben, um an möglichst viele Konsumenten ranzukommen. Das heißt also, dass Märkte geschaffen werden und strukturiert werden. Das scheint mir erstmal so von außen gesehen ganz außerordentlich wichtige Hinweise, die für die damalige Zeit sehr wichtig und, glaube ich, originell waren. Yeah. Was dem ja auch der Tatsache entspricht, dass eben Leute da aus Deutschland in die USA zur Auswanderung gezwungen wurden oder zur Flucht, ja, und dass sie dort die Erfahrung machen, in Los Angeles sitzen, dass um die Ecke praktisch die große Filmindustrie ja arbeitet und ja auch eine ganze Vielzahl von Emigranten dann im Rahmen der Hollywood-Produktion auch beteiligt waren, und zwar in durchaus kritischen Filmprojekten. Und da ist wiederum auch interessant, dass Adorno, obwohl er ja mit einem Teil dieser Leute befreundet war, außerordentlich kritisch war, wenn er beurteilen musste, was geschieht eigentlich mit linken Intellektuellen, wenn sie in diesem Prozess der kulturindustriellen Produktion engagiert sind. Also was verändert sich sozusagen von den intellektuellen und kulturellen Ansprüchen, die damit verbunden waren, in dem Prozess dieser kollektiven Tätigkeit. Ja. Also das wäre so der erste Punkt. Ich meine, ich kann jetzt noch auf eine Reihe von anderen eingehen, aber vielleicht kann man...
Ja, das Kapitel fängt ja damit an, zu sagen, ja, es gibt technische und soziale Differenzierung und Spezialistentum, das sozusagen in kulturelles Chaos übergegangen ist, das wird alles alltäglich mit Lügen gestraft, weil Kultur eben heute alles mit Ähnlichkeit schlägt und dass diese Form der Ähnlichkeit, dass alles dem Lob des stilleren Rhythmus sozusagen unterworfen ist, dem Lob des technischen Fortschritts, das beziehen Sie auch auf den Städtebau und in dem, wie sich unsere Städte heute, unser Land sozusagen darbietet mit den Autobahnen und so weiter, damit hätte sich der Faschismus eigentlich verwirklicht, wie Horkheimer es auch schon mal sagte. Wo kann man denn da mit einem kritischen Potenzial eigentlich noch ansetzen? Also
naja, das ist, also vielleicht kann ich nochmal daran anknüpfen, weil ich meine, dass auch das ein ganz aktueller Gesichtspunkt ist, dass Sie nämlich deutlich machen, wenn Sie von Kulturindustrie sprechen, dass Kultur nicht nur das ist, was üblicherweise, wenn auch gerade über dieses Kapitel gesprochen wird, vor Augen steht, nämlich Kunst. Also dass Sie in dem Kapitel eigentlich einen sehr weiten Begriff von Kultur und auch Kulturindustrie haben.
Ja.
Also genau wie du sagst, dass Sie ja anfangen mit Hinweisen auf Autos, Autobahnen, Wohnungsbau, dass Sport ein wichtiges Element der Kulturindustrie ist. Also alles Phänomene, die wir ja nicht im engeren Sinne zur ästhetisch-kulturellen Produktion rechnen. Ja, und das scheint mir ein ganz origineller Zug, der häufig weggelassen wird, wenn über die Kulturindustrie gesprochen wird, dass dann immer gefragt wird, ist jetzt die Rockgruppe noch progressiv oder nicht, ist die Talkshow gut oder nicht. Darum alleine geht's gar nicht, sondern die Frage, und so würde man normalerweise ja nicht darüber reden, man redet dann nicht darüber, ob einem jetzt kulturell Boris Becker oder Steffi Graf gefällt oder der und der Fußballspieler, ja, sondern man findet es gut oder schlecht, also erfolgreich oder nicht, ja. Und jetzt, wenn man die Frage nach der Kritik stellt, finde ich, gibt es da also schon natürlich eine Vielzahl von Aspekten, ja, die Sie in dem Buch behandeln. Also dass man kann sich natürlich fragen, wie sehr oder wie wichtig ist das, was Sie in den 40er Jahren gesagt haben, noch für unsere Beurteilung von kulturindustriellen Produkten und Lebensformen, nachdem wir 50 Jahre damit gelernt haben zu leben. Ja, und viele Künstler und Kreative und Intellektuelle in diesem Bereich als Journalisten, als Schriftsteller, als Filmemacher und so weiter, da leben, arbeiten und ihr Geld verdienen müssen und viel auch an kritischen Impulsen in diese Bereiche hineingegangen ist. Ja, also sehr viel an kreativen Impulsen. Und da könnte man sagen, ja, dann kann man das doch eigentlich nicht mehr so kritisieren. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, dann zu sagen, ich lebe in dieser Welt und deswegen kann ich sie nicht so grundsätzlich kritisieren. Ja, sonst wäre das ein bisschen absurd, weil dann müsste ich mich selbst kritisieren. Und das ist genau aber die Entwicklung, die Adorno bei kritischen Intellektuellen der 40er Jahre beobachtet, dass sie nämlich anfangen, diese Lebensform dann an sich schon zu verteidigen. Ja. Und er würde sagen,
das ist die falsche Lebensform.
Ja, bitte?
Das ist in dem Sinne die falsche Lebensform.
Genau, er würde sagen, ja, die Tatsache, dass ich diese falsche Lebensform leben muss, heißt ja nicht, dass ich deswegen es auch schon gut finden muss. Ja, das heißt, also gerade das veranlasst mich eigentlich zu einer besonders radikalen Kritik. Und da gibt es in dem Kulturindustrie-Kapitel meiner Meinung nach ein zentrales Argument. Also es gibt mehrere, aber das ist jetzt vielleicht zunächst mal das wichtige Argument, dass sie nämlich so argumentieren, dass Kultur oder die Aufklärung, also das ist ja der Zusammenhang des Buches, ja, nämlich was geschieht historisch mit der Aufklärung, dass Aufklärung ja das Ziel hatte, dass alle zu kompetenten Mitgliedern der Gesellschaft werden und die Gesellschaft so verfasst ist, dass tatsächlich auch alle am Geschehen sich beteiligen können, mitentscheiden können. Und dass jetzt die moderne Kulturindustrie zwar suggeriert, dass es letztlich um Öffentlichkeit, also darum, dass alle informiert werden über die allgemeinen Geschehnisse und dergleichen mehr, dass es sich aber immer um vertikale Sender-Empfänger-Modelle handelt. Das heißt, es gibt einen Sender, der eben an die Konsumenten etwas gibt. Ja. Das heißt, es sind die Konsumenten nicht wirklich an der Entstehung des Produkts beteiligt, sondern selber wiederum nur auf dem Umweg über die Marktforschung, also auf dem Umweg darüber, wo kann man erwarten, dass man das meiste Geld mitverdient. Ja? Also wo sind die profitträchtigsten Produktionen oder Anlagen und dergleichen. Und das heißt, worum es ihnen ging, war, also das ist immer dasselbe Argument, nämlich wie lässt sich der Widerspruch von Allgemeinem und einzelner Person eigentlich auflösen? Also ein Versprechen, was praktisch das Versprechen der Aufklärung war. Das heißt, dass die Gesellschaft sich nicht als das Allgemeine setzen kann, was nicht zu verändern ist, weil es so komplex ist und so undurchsichtig und dergleichen, sondern dass eben die Einzelnen an den Geschehnissen wirklich mitentscheidend beteiligt sind. Und die kulturindustriellen Kommunikationsmuster, die erlauben das gar nicht. Man kann Fan sein, ja, im Sinne von die Gruppe finde ich gut oder die Aufführung finde ich toll, aber es sind immer sozusagen industrielle Schematismen. Man kann sich immer nur anschließen. Man kann sagen, ja, das finde ich gut und dann kann man es kaufen oder bleiben lassen. Aber man hat keinen Einfluss darauf, was genau produziert wird, wie es produziert wird, wann es produziert wird, sodass Dinge, die einem gefallen, eben nicht mehr hergestellt werden, weil man eben eine zu kleine Marktgröße ist. Also jedenfalls war das bis vor einigen Jahren könnte man sagen, Problem jetzt mit mit Technologien, die kleinere Produktionsmengen erlauben, herzustellen, ist es natürlich möglich, auch viel differenziertere Käufergruppen anzusprechen. Es ändert aber nichts daran, dass man sozusagen immer zum Fan gemacht wird, ja, von irgendetwas. Ja.
Genau, also zum Fan gemacht in dem Sinne, dass man, indem man Fan wird, eigentlich die falsche Identität von Gesellschaft und Subjekt schon akzeptiert hat und eigentlich darüber hinaus keinen Widerstand mehr entwickeln kann, weil das ist ja auch ein finde ich, zentrales Argument, dass Kulturindustrie sozusagen den letzten Gedanken an Widerstand zurückschlägt in die Entmündigung des Individuums. Und da gibt es auch Stellen, wie zum Beispiel noch dort, wo das Publikum einmal gegen die Vergnügungsindustrie aufmuckt, ist es die konsequent gewordene Widerstandslosigkeit, zu der es jene selbst erzogen hat. Trotzdem ist es mit dem bei der Stange halten immer schwieriger geworden. Der Fortschritt der Verdummung darf hinter dem gleichzeitigen Fortschritt der Intelligenz nicht zurückbleiben. Im Zeitalter der Statistik sind die Massen zu gewitzigt, um sich mit dem Millionär auf der Leinwand zu identifizieren, und zu stumpfsinnig, um vom Gesetz der großen Zahl auch nur abzuschweifen.
Ja.
Also interessant ist, wenn man sich jetzt das letzte Phänomen anschaut, was jetzt durch die Medien ging, Gildo Horn,
ja,
der jetzt zum Meister der Schlagerparodie aufgestiegen ist und den ungekrönten Schlagerkönig Ralf Siegel entthront hat, indem er jetzt zum Grand Prix nach Birmingham gehen wird. Auch das, er diesen Widerstand leistet gegen diese Macht eigentlich eines Ralf Siegels, ist doch immer gleich wieder, funktioniert in der Logik dessen, wie diese Schlagerindustrie aufgebaut ist. Also, oder wie würdest du so jemanden wie Gildo Horn einschätzen?
Naja, da habe ich nicht wirklich eine Meinung dazu. Also ich kann das nur ein bisschen ironisch zur Kenntnis nehmen. Aber ich glaube, der Punkt, um den es geht, der ist natürlich interessant. Nämlich, dass sie ja damit auch sagen, die Massen sind gleichzeitig, oder also das heißt ja die Masse der Konsumenten, ja, also die praktisch zuhört, zusieht, ins Fußballstadion geht und dergleichen mehr, ja, also aber auch die in den Plattenbauten wohnen, also darüber können wir dann ja auch noch weiterreden, ja.
Mhm.
Die sind einerseits vollständig in diese Lebensform sozusagen übergegangen, ja, und machen mit, und gleichzeitig machen sie es eben auch nicht mit und unterstützen dann im gegebenen Fall ironische Akzente oder suchen sich dann Formen aus, die dann manches doch unterlaufen. Es gibt eine Bemerkung von Horkheimer, in der er sagt, naja, wir wissen nicht, was die Einzelnen denken, wenn sie vor dem Radio oder vor dem Fernseher sitzen. Ja, also das heißt, also das ist, was ja auch heute in der Massenkommunikationsforschung ganz gut gezeigt wird, dass natürlich die Einzelnen oder einzelne Gruppen dann doch sehr eigene Dinge
davor,
dann damit machen. Hm. Und dass das aber sozusagen immer wieder sich auch dem Druck oder dem Verhaltenszumutung, ja, also der Kulturindustrie versucht zu entziehen. Andererseits denke ich, sollte man es auch nicht überschätzen, ja, weil damit ja doch die Themen vorgegeben sind. Also wenn ich mich so an meine Schulzeit erinnere, dann war das klar, man musste sozusagen am nächsten Tag auf dem Schulhof mitreden können, ja. Also das heißt, man musste die und die Filmserie sehen, um am nächsten Tag ein Gesprächsthema mit seinen Mitschülern oder Mitschülerinnen zu haben, ja. Und ich denke, das ist zu einem Gutteil heute auch so, ja, dass man wissen muss, wie eine Talkshow ist und wer ein Harald Schmidt ist und so. Also das heißt, es gibt bestimmte, soziale Konformismen, die einem nahelegen, bitte sehr, das ist das Thema. Und dann kann man sich natürlich dazu ironisch äußern, aber man äußert sich eben dazu und nicht zu was anderem und hat vor allen Dingen dann letztlich doch wenig Möglichkeiten, das aktiv zu gestalten. Und das ist ja der springende Punkt dabei. Ne? Ja, also das ist die aktiv, welche Themen betrachten wir als öffentliche Themen, wird uns ja meistens vorgegeben. Und wir wissen ja, wie Nachrichtenproduktion, also in den großen Fernsehanstalten und bei den Privaten funktioniert. Also das ist Verbrechen, Katastrophe, bestimmte Politikerpersonen, auf die dann alles hin sich orientiert. Oder guckt man etwas an, was ganz harmlos ist, nicht die berühmten Talkshows, nur die Wetterberichte in den Fernsehen. Also in den Fernsehanstalten, dann kann man sehen, die sind im Prinzip an Freizeit orientiert. Ja? Also morgen ist schönes Wetter. Das heißt, egal, das Land leidet 4 Wochen lang unter Regenlosigkeit, aber es muss schönes Wetter sein. Also diese Art, also und das ist ja ein zentrales Merkmal der Kulturindustrie, den Arbeit, also das gesellschaftliche Leben zu zerlegen nach Arbeit und Freizeit, ja, und dass also die Freizeit praktisch als etwas außerordentlich Wichtiges, ja, das eigentliche Leben dann aufgewertet wird. Und da würde Adorno sagen, ja, das ist ein guter und kritischer Punkt. Eigentlich wollen die Leute nicht mehr arbeiten, weil Arbeit historisch in der Form, wie wir sie kennen, historisch überflüssig geworden ist. Hm. Ja? Und das heißt, in der Freizeit nämlich das Gefühl zu haben, ich will mich entspannen, ich will rumhängen, ich will faul sein, ich will diesen Stress nicht, ich gehe in die Kneipe oder sonst was, oder ich fahre am Wochenende raus, steckt sozusagen der Wunsch und das Gefühl drin, eigentlich könnte man anders und besser leben. Hm. Ja? Also, und darin würde ich sagen, also darin gibt es schon, glaube ich, Anknüpfungspunkte, ja. Also nicht, dass ich denke, das ist es dann schon, ja, was ja oft der Fall ist, ja, dass Leute dann sich dabei schon bescheiden, ja, also am Wochenende 2 Tage lang auf einem Rave da mitzumachen, ja, also und sich zuzudröhnen, sondern ich meine, das sind Hinweise darauf, dass Leute sich versuchen zu entziehen, ja, auf sehr hilflose Weise. Ne?
Ja. Ja, okay, wir machen jetzt eine kleine Pause und hören von Salt and Pepper ein Stück. Ich muss jetzt nur kurz den Plattenspieler rüberreichen. So, jetzt hört man das schon. Und wir hören uns gleich wieder mit dem Gespräch mit Alex Demirovic. Hallo?
Mhm, ich bin da.
Jetzt. Aber einen Moment. Hört ihr mich jetzt raus? Jetzt hat mein Telefon gestrichen. Ja, wir klären gerade noch die Stimme mit der Musik. Hörst du mich?
Ja.
So. Also, was? Ich glaube, jetzt ist es das. Nicht mehr auf Sendung. Okay. Ja. Von dem. Hallo? Jetzt nach diesen kleinen Telefonschwierigkeiten. Die weitere Frage wäre eben, wie kann man eigentlich jetzt in Bezug auf demokratische Prozesse, ohne in diesen Zwang von einer Nivellierung von Kultur auszugehen, die eben durch Demokratie vielleicht mit beeinflusst ist. Also welche Demokratie brauchen wir eigentlich, um von Individuen zu sprechen, die ihre Kultur selbst bestimmen, sich als selbstbestimmte Individuen in einer Kultur begreifen?
Welche Demokratie?
Ja,
das ist eine große Frage. Ja, naja, wahrscheinlich eben doch in vielfacher Hinsicht eine andere Form von Demokratie. Also ich meine, in der tatsächlich die Lebensform selbstgestaltete und selbstbestimmte Lebensformen sind, also die nur wenige Bereiche betreffen, die als Politik praktisch aus der Gesellschaft herausgenommen sind, sondern die, in denen die Menschen tatsächlich in der Lage sind, über Produktion, Produkte, Lebensweisen selber zu bestimmen. Ja, also ich meine, und das heißt natürlich letztlich auch zum Beispiel das Monopol der Kulturproduktion, der Meinungsherstellung, ja, in Frage zu stellen. Also die Frage, wie ist eigentlich Öffentlichkeit strukturiert? Ja, wer verfügt darüber, die Themen zu setzen, die Mittel der Verteilung von Information und Kommunikation, des Zugangs dazu zu kontrollieren? Also wer verfügt darüber? Das sind dann entscheidende Fragen, die dann eben dabei auch gelöst werden müssen. Ja, und ich meine, dabei muss man vielleicht immer im Auge behalten, dass der Adorno, das wird oft auch, finde ich, in der Auseinandersetzung mit der Kulturindustrie weggelassen. Adorno, wie auch Horkheimer, ja eigentlich die Ansicht hatten, dass Kultur etwas ist, was es nur in Gesellschaften mit Herrschaft gibt. Kultur war von beiden ja als etwas sehr Negatives interpretiert worden, nämlich also etwas, was sozusagen auf der Grundlage basiert, dass Menschen geknechtet werden, dass sie ausgepresst werden bei ihrer Arbeit. Ja, also dass sozusagen das ganze Elend und die ganze Furchtbarkeit von herrschaftlich organisierten Gesellschaften es überhaupt nur einigen wenigen möglich macht, das Privileg zu genießen, sich allein und ganz allein um kulturelle Produktion zu kümmern. Ja, also nämlich Bilder zu malen, Bücher zu schreiben, Musik zu komponieren. Und dieser Zustand in dieser Weise alleine, ja, für sich solche Produkte herzustellen, war Adorno zufolge immer der Platzhalter, also ein Zeichen dafür, dass es möglich sein könnte, anders zu leben. Ja, aber es war immer verbunden mit einer Kritik der arbeitsteiligen Kulturproduktion, die sagt, einige Menschen produzieren Kultur und genießen sie und sind dazu befähigt, das zu tun, und die meisten anderen eben nicht, ja. Und die, also wie er immer sagt, die beiden sagen, die Ideologie der Kulturindustrie ist ja zu sagen, jetzt machen wir diese Kultur für alle, ja, also dass man Mahler-Symphonien also auf dem Hauptbahnhof hören kann, ja, und das Fernsehen eben Filme macht, so wie wenn man große Kunstwerke erzeugt, und dann wird gesagt, ja, das ist eben Bildung oder Kultur für alle, aber in der Form, wie das eben der Massengeschmack verlangt, also ein bisschen primitiv und so weiter. Und da war genau umgekehrt die Vorstellung der beiden. Das ist natürlich ein Prozess, ja, der Verdummung, dass wenn man diese Filme kennt, dass man genau weiß, wie der Plot ist, welche Leute sich lieben, wer der Böse ist, wer sich kriegt und wer sich nicht kriegt. Also man kennt sozusagen alle Komplikationen. Und das heißt, das ist eine Reduktion, ja, der Wahrnehmungsmöglichkeiten, der Wahrnehmungsfähigkeiten, und gleichzeitig nimmt es natürlich, also wie die immer betonen, Bedürfnisse auf, ja. Also ich meine, wie kann man sagen, das ist ja, also das spricht uns alle irgendwie in einer Form an, ja, weil es sinnliche Bedürfnisse, Emanzipationsbedürfnisse, Bedürfnisse nach Faulheit und Entspannung und ich weiß nicht was ist, ja. Und ja. Also in diesem Sinne, ja, habe ich den Faden verloren. Also verfolgen Sie das als Kritik und Weiterentfaltungsmöglichkeit, also zu sagen, darüber muss man raus, also diese Art von Kulturkonzept, ja, was diese Art von Arbeitsteilung ist, weltgeschichtlich, wenn man so will, ja, also zugrunde legt, das muss historisch eigentlich überwunden werden. Ja, also um alle zu befähigen. Und das heißt natürlich, naja klar, das hat natürlich enorme Konsequenzen auch für unser Verständnis von Demokratie, weil ja auch Demokratie basiert ja heute auf der Annahme, dass manche Menschen kompetent sind, ja, also Politik zu machen, die werden gewählt, ja, können das eben, und der größte Teil interessiert sich nicht und will nicht und so. Und das heißt, auch da gibt es diese Arbeitsteilung, ja, also zwischen Kompetenten und Nichtkompetenten. Und das ist etwas, was sie natürlich massiv kritisieren.
Ja.
Und sagen, das ist historisch vielleicht mal nötig gewesen, aber heute ist das nicht mehr nötig gewesen, ja. Und wenn, ich meine, viele Leute anfangen können, Tennis zu spielen oder Gitarre zu spielen, warum dann sich dabei beschränken, warum da nicht weitergehen? Ja. Also die Kompetenz erwerben, sehr viel mehr Dinge zu gestalten und zu bestimmen. Ja,
Lutz Bachmann meinte dazu auch, eine richtig verstandene Demokratie würde eben autonome Räume und Selbstentfaltungsmöglichkeiten gestützt durch öffentliche Förderungsprogramme und die Sicherung von finanziellen Mindestreproduktionsstandards eben garantieren, und das würde dann einer Nichtkommerzialisierung Vorschub leisten, so dass man nicht dazu kommt, sich der Durchschnittlichkeit der Medien, ja, der Fernsehsender und so weiter, sich dem anzupassen, sondern durch Kreativitätsförderung wieder Höchstleistung, Qualitätsstandards setzt. Wäre das auch ein Demokratie- und Kulturprozess sozusagen, der...
Ja, Na klar,
dem deinen entspricht, ja.
Ja, das ist natürlich ein Demokratisierungsprozess. Man muss da nur aufpassen, weil das kann ganz schnell auch nach hinten losgehen. Ja, ich meine, es gab ja eine Vielzahl von Kulturinitiativen in den 70er Jahren und auch in den 80er Jahren, die genau mit diesem Konzept, ja, der Selbstgestaltung, der Schaffung von kulturellen Freiräumen, der stadtteilnahen Politik, also versucht haben, Kultur von unten zu entwickeln. Und es waren sehr viele fruchtbare und auch gute Initiativen. Gleichzeitig hat es natürlich vielfach auch Probleme erzeugt, wenn man sich vorstellt, dass also jede Person dann Künstler sein muss, ja, also und Batiken und Selbstverwirklichung und Selbstgestaltung, also das kriegt dann schnell auch so was ein bisschen Spießiges und Miefiges, ja, mhm. Und das war genau dann das, was in den, also in der Mitte der 80er Jahre, also im Bereich der Kulturpolitik, als es um die Frage ging, wie kann man knappe Mittel verteilen, dazu geführt hat, dass sehr viele gesagt haben, mit dieser miefischen Stadtteilkultur, ja, wo jeder Karnickelverein als Kultur gilt, ja, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Also Karnickelzüchterverein, Entschuldigung, ja. Und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen, weil dann plötzlich dann alle anfingen, nur noch auf Hochkultur zu setzen, ja, die Wagner-Aufführung, Beethoven und dergleichen mehr. Mhm. Und ich meine, man muss deswegen sich immer klar machen, wenn man solche Sachen überlegt, und das finde ich wichtig, das zu überlegen, weil es natürlich auch darum geht, also kulturelle Initiativen, ja, zu fördern und Selbstgestaltungsmöglichkeiten zu schaffen, muss man sich immer überlegen, dass da auch darin ein kritischer Akzent gegenüber der Kultur sein muss, meiner Meinung nach. Nämlich, dass es sich eben um kulturelle Praktiken handelt, ja, das natürlich ist schön, ist, wenn Leute ihre Fantasie und ihre kreativen Fähigkeiten entwickeln, aber wenn das praktisch völlig abgekoppelt wird vom gesellschaftlichen Prozess, ja, ich einerseits, was weiß ich, Schaffner bei der Deutschen Bahn bin, ja, und dann am Abend, also, was weiß ich, meine Märklin-Eisenbahn pflege, ja, und da meine Fantasie reinstecke, das ist eben tatsächlich was Spießiges. Das kann zwar lustig sein, ja, aber irgendwie hat es auch was, ja, Kleinkariertes, ja. Hm. Das hat genau damit zu tun, dass diese Kultur praktisch getrennt wird, ja, nicht wirklich in die Lebensgestaltung eingeht, und das finde ich nach wie vor eigentlich eine der zentralen Überlegungen von Adorno. Es müsste so weit kommen, dass die Kultur sich überflüssig macht als getrennte Lebenssphäre, weil das gesellschaftliche Leben, der Alltag der Menschen sozusagen praktisch von den Menschen gestaltet wird durch ihre Fantasie, durch ihre Lebensmöglichkeiten, ja, und dann stellt sich diese Frage auch so nicht mehr, ja.
Ja.
Weil, das sind sozusagen emanzipationstheoretisch gute und wichtige Zwischenschritte, ja. Also auch einen Konflikt und eine Auseinandersetzung darum zu führen, was wollen wir eigentlich als Kultur betrachten, ja. Also wenn zum Beispiel viel Geld dafür ausgegeben wird, dass eben die Oper oder das Schauspielhaus oder was immer funktioniert, ja, und gleichzeitig dann aber, wenn es darum geht, ja, also Menschen, die arbeitslos sind, ja, oder so, also einfachste kulturelle Bedürfnisse zu versagen, ja, dann zu sagen, ja, aber wir müssen diese Kultur, muss man sich ja nach der Wertigkeit fragen, ja, und ich bin jetzt nicht dagegen, diese Hochkultur, also aufrechtzuerhalten oder zu fördern, das ist nicht das Argument, sondern man muss Auseinandersetzungen darum führen, was wollen wir eigentlich als kulturell sinnvoll und richtig betrachten. Und dafür ist so eine Kulturpolitik, die Initiativen fördert, ungemein wichtig, weil es nämlich genau die Möglichkeit schafft, eine Art Auseinandersetzung darum zu führen. Nun muss man aber vielleicht noch, wenn ich jetzt einfach mal so weiterreden darf, noch einen anderen Gesichtspunkt ja, berücksichtigen, der von Adorno und Horkheimer immer in diesem Zusammenhang auch angeführt wurde. Du hast es ja vorhin vorgelesen, dieses Zitat zur großen Zahl. Mhm. Und das ist ein zentraler Gesichtspunkt. Für die Kulturindustrie ist ja die große Zahl von enormer Bedeutung.
Die Masse in dem Sinne?
Ja, die große Zahl, genau. Das Gesetz der großen Zahl heißt ja, wen kriegen wir vor den Fernsehapparat, wer geht in den Film. Das heißt,
es
sind statistische Kalküle, man produziert einen Film mit einem bestimmten Finanzvolumen und braucht so und so viel Konsumenten. Ja, das sind statistische Erwartungen, die man haben kann, das kann man berechnen und dann kann man dafür eine bestimmte Marketingstrategie mit Werbung und dergleichen verfolgen. Man kann damit eine ganze Kette von weiteren Produkten wie T-Shirts und Puppen und so weiter alles organisieren.
Mhm.
Dasselbe gilt natürlich auch für die Frage, wer produziert, also wer sind sozusagen die Personen, die für diese Produkte als Kreative stehen. Im Regelfall kennen wir die nicht, wenn es um Filme geht, ja, kennen wir nicht diese hunderte von Leuten, die da bei der Herstellung mit beteiligt sind. Wir kennen den Regisseur, ja, also sozusagen als derjenige, der das Ganze organisiert und Anweisungen gibt und ein paar, also natürlich auch kreativ dabei beteiligt ist, aber der könnte den Film ja nicht alleine machen, ja, also die großen Filme nicht, ne? Also, und jetzt ist das Interessante, dass in beiden Fällen die ja auch die Frage beschäftigt, was passiert mit Leuten, die da kritisch sind? Also zum Beispiel, also Orson Welles, von dem Sie ja sprechen, und das finde ich ein Hinweis auf viele aktuelle Probleme und Situationen, dass nämlich Leute kritisch anfangen, ja, also in zum Beispiel solchen Initiativen und die Kenntnisse, die sie dann dort entwickeln, sehr schnell einbringen in sehr viel besser bezahlte Produktion der großen Kulturindustrie. Ja, und das ist eine Erfahrung, die beide ja schon in ihrer Zeit in Hollywood, ja, also in Los Angeles, machen konnten, dass sie sehen konnten, wie Kritiker, ja, also praktisch selber in diesem Betrieb und in diesem Apparat sozusagen Bestandteil dieses Apparats werden. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, den man sich immer vor Augen halten muss. Also, weil ich will das nicht moralisch jetzt abwerten, ja, ich finde das, das ist eben unter den gegebenen Umständen so. Also man muss die Leute dafür nicht kritisieren, aber man muss es eben wissen. Und das bedeutet, dass auch die Art und Weise, wie diese Kulturpolitik für alle, wenn man so will, stattfindet, ja, also, oder diese Förderung, dass das natürlich immer auch bedeutet, dass es andere und neue Formen der Rekrutierung des kreativen Personals ist. Ja, also das heißt, also Leute, die im Internet sehr aktiv sind und das entwickeln und in den Gruppen da sehr viel gemacht haben, die dann plötzlich also Chefberater werden oder Softwarehersteller und so weiter, also eine bestimmte Lebensform verkörpern, die plötzlich für den Prozess der Kapitalverwertung so wichtig geworden ist, dass sie sich dem nicht entziehen können oder praktisch mitmachen oder wie immer. Und Adorno hat natürlich, oder Horkheimer haben natürlich auch nicht gedacht, man kann sich dem entziehen. Wie kann man sich dem entziehen? Ja, weil man muss leben. Ja, also dann entwickeln sie die Vorstellung, ja, wenn man sich nicht entziehen kann, dann muss man versuchen, diese Widersprüche zu ertragen. Man muss lernen, mit diesen Widersprüchen umzugehen. Das heißt, naja, so, also Dinge machen und versuchen trotzdem kritische Akzente zu setzen, ja, also oder bestimmte Abweichungen einzubauen und dergleichen mehr. Also jedenfalls nicht darauf hoffen, dass man das Problem löst, ja, also dass man nicht völlig enthält oder voll mitmacht, voll identifiziert. Also eine reine Lösung, und das ist der Punkt, die gibt es eben dann nicht, ja.
Ja, die Frage wäre, wann fängt die Identifizierung an und warum kann man wirklich sagen, dass Orson Welles ja, obwohl er, das würden ja Leute sagen wie Martin Seel oder andere, dass er natürlich gute Filme macht, aber was der Punkt ist bei Adorno und Horkheimer ist ja, dass die Tragik abgeschafft wurde und die Tragik war, wie Sie es beschreiben, auch in der gesamten Dialektik der Aufklärung, dass es mal einen Gegensatz gab, nämlich dass es den Einzelnen gab zur Gesellschaft, ob es jetzt der Einzelne war, der zu Gott oder zu den Göttern und so weiter steht und daran erst einen, ja, aus dieser Tragik einen Glücksanspruch oder auch in der Tragik eben, ja, dieses Gefühl der Tapferkeit und Freiheit vielleicht erst entwickelt oder diese Tragik ist sozusagen aufgehoben in dem, wie die die Filmindustrie aus der Liebe eine Romanze, also eine Romanze macht.
Ja, natürlich. Und also das, völlig anachronistische Form von Beziehungen.
Ja, und Gefühle, ja. Da finde ich auch sehr interessant, dass also sie das auf die zweifelhafte Würde des Vaters beziehen, also dass der Vater in der Industriegesellschaft sozusagen entmachtet wurde, dass er vorgeführt wird als zum Angestellten erst gemacht wird, um sozusagen die Möglichkeit dem, also jedem Menschen jetzt, würde man heutzutage sagen, nicht mehr nur das auf den Vater beziehen, sondern auf Mütter, auf Menschen, auf alle Teilnehmer, Mitglieder der Gesellschaft in dem Sinne, dass die Möglichkeit genommen wird, dadurch, indem man diese Tragik auch schafft, dass jemand zum ökonomischen Subjekt wird, selbst Unternehmer und Eigentümer wird, diese Form der Selbstbestimmung wird. Also das ist sozusagen, glaube ich, die Tendenz, an dem die Kulturindustrie arbeitet, ihr ideologischer
Grundton. Ich mein, wenn wir jetzt mal auf Ideologie nochmal zu sprechen kommen, ich meine, sie arbeitet auch daran, also oder das ist vielleicht sogar ihr wesentlicher Gesichtspunkt, ja, also nämlich die Unterscheidung von Arbeit und Freizeit einzuführen, ja, dass man also praktisch den Alltag strikt trennt. Ich meine, das ist natürlich etwas, das haben Sie am Anfang der großen wohlfahrtsstaatlichen Periode gesagt, an deren Ende wir heute sind, denn wir sind ja gerade heute dabei, diese ganzen rigiden Trennungen von Arbeit und Freizeit, von Arbeitstagen und Wochenendtagen aufzulösen, ja, das heißt also die sogenannte Abschaffung rigider Strukturen und die Flexibilisierung und dergleichen. Das sind ja alles Reaktionen, also jetzt von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, auf genau diese verhärteten Strukturen, an der die Kulturindustrie ja wesentlich mit beteiligt war.
Ja.
Und also die Trennung von Arbeit und Freizeit war eine solche Sache und ich finde ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, also der uns zum Ausgangspunkt nochmal zurückbringt, wenn ich sage, dass Wohnung, Autobahn, Werbung, also Werbung in allen Bereichen, ja, also die Art, wie ich mich anziehe und dergleichen mehr, wenn das alles Kulturindustrie ist, dann heißt das natürlich, dass ich nicht mehr in dem traditionellen Sinne mich zu Kultur verhalte wie zu einem geistigen Gegenstand. Ja, also ein Buch oder ein Bild oder eine Symphonie oder was auch immer, sondern dann wird eben deutlich, dass Kultur im Wesentlichen eine veränderte Form der Lebensführung ist. Also die Kultur unter der Kulturindustrie bedeutet, dass sie meinen Alltag organisiert in einer dramatischen Weise, weil ich nämlich in Arbeit und Freizeit voneinander trenne. Das heißt, ich trenne sozusagen zwei Bereiche meines Lebens und werte einen Bereich ab. Und also die Freizeit wird dann wichtig, da entfalte ich mich, ja. Aber gleichzeitig ist die Freizeit die Sphäre, in der ich selber stundenlang industriell organisiert bin, durch Fernsehen, durch Kino, durch Schallplatten und dergleichen. Das heißt, praktisch der gesamte Lebensbereich der Kultur ist selber eine Form organisierter Lebensführung durch die Industrie, also durch die als Anlagesphäre, die sich die Kultur erschließt. Und das heißt, ich denke nicht mehr, ich habe kein denkendes Verhältnis mehr, also im Sinne der klassischen Vorstellung von Ideologie, ja, dass ich ein Bewusstsein habe und das ist in manchen Punkten falsch, sondern die Ideologie, wie die beiden immer sagen, zieht sich zurück in die Wirklichkeit selber. Und das ist der springende Punkt. Die Lebensführung selber ist die Ideologie. Ja. Also das ist also diese eine Stelle, an der es dann heißt, ich gehe aus dem Kino raus und die Wirklichkeit ist die Fortsetzung des Kinos, so wie der Film die Fortsetzung der Arbeitsorganisation ist. Das ist der Punkt. Es gibt sozusagen keine Distanzierungsmöglichkeit mehr gegenüber der gesellschaftlichen Wirklichkeit, weil ich sozusagen rundum in meiner Lebensführung dadurch erfasst bin. Ja, und das heißt natürlich, wie kann man das sagen, da wir ja historisch ohnehin in einer ganz anderen Periode leben, wir sind heute virtuos, können wir damit umgehen, dass wir in dieser Form dann versuchen, unseren Protest oder unsere Konflikte darin auszutragen. Für die war das natürlich ein zentrales Problem, ja, dass plötzlich sozusagen alles nur noch Medium ist. Ja, also kein Medium mehr auf irgendeine äußere Wirklichkeit verweist, sondern wir überhaupt nur noch in den Medien uns bewegen. Ja, wir sehen Fernsehen, wir lesen Zeitungen, wir gehen ins Kino, ja, wir benutzen das Auto, wir wohnen. Also ich meine, es ist sozusagen kapitalistisch organisiert. Ja,
ja, und Scott Lash, also wird ja demnächst im Herbst bei Surkamp das Buch Die globale Kulturindustrie veröffentlichen, und er meint, dass die Kultur heute nicht mehr der Industrie folgt, sondern die Industrie der Kultur, und das wäre auch möglich, gerade weil gerade in Europa es eben diese avantgardistischen Säulen der klassischen europäischen Kultur gibt, also die Inhalte, die man jetzt auch immer noch benutzen kann, auch wenn sie immer ununterscheidbarer werden zu bestimmten Formen der Technologie, ob jetzt Telekommunikation oder Informationstechnologie. Und da werden eben bestimmte Repräsentationsfiguren gefunden, die in bestimmten Bereichen, ob es jetzt Design und oder Fertigungsproduktion ist, die darauf hinweisen, dass es zu einer Globalisierung kommt. Eben Fußball wäre ein Beispiel. Fußballer werden zu Figuren wie genau. Spice Girls. Aber seine Grundthese ist schon, dass die Kultur eben, dass die Industrie jetzt der Kultur folgen wird.
Ja.
Vielleicht zur globalen Kulturindustrie, vielleicht hast du da noch ein kurzes Schlusswort.
Oh, ein kurzes Schlusswort zur globalen Industrie. Naja, ich meine, ja.
Oder vielleicht mit dem non-konformistischen Intellektuellen. Vielleicht ist das ja ein kritischer Ausweg.
Naja, das ist nicht wirklich ein Ausweg, sondern ich meine, das sind einfach andere Formen von Auseinandersetzungen als 1944. Ja, also es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Wir haben heute Intellektuelle, ich nenne die Intellektuelle Boris Becker und Steffi Graf oder wie sie immer heißen, ja, die als Tennisspieler ja gefragt werden, was sie zu diesem oder jenem Problem halt meinen, und die Meinung von Millionen bestimmen, ja, während Intellektuelle des Typs, die an der Universität arbeiten und Bücher schreiben und Bücher lesen oder empirische Forschung machen, Intellektuelle sind, die in der Regel ja nur eine kleine Zahl von Menschen überhaupt erreicht und auch die Prozesse der Meinungsbildung nach einem ganz anderen Zeitrhythmus verlaufen. Ja, das heißt, da würde ich sagen, diese Art von Intellektuelle, die sind wichtig. Also Richard Gere, ja, beschäftigt das Herz und den Gedanken von Millionen Menschen rund um den Globus. Ja, also jedenfalls der führenden Industrieländer. Ja, oder Mick Jagger oder Bill Gates oder wie sie alle heißen. Ja, also das sind sozusagen auch kulturelle Muster, Lebensformen, die. Und ich meine, da ist klar, da kann man natürlich in manchen Punkten dann schon sagen, da ist sitzt eine enorme Macht, ja. Und das ist eine Auseinandersetzung, wo ich sagen würde, ja klar, kritische und nonkonformistische Intellektuelle setzen andere Akzente oder sollten es jedenfalls tun, ja, sonst verdienen sie den Namen nicht, ja. Ja. Und ich meine, und auch da gibt es natürlich Versuche, das weit über nationalstaatliche Grenzen wegzumachen, aber ich meine, natürlich, was es dann für Optionen im Einzelnen sind, das kann man ja schlecht vorher wissen.
Ja, okay. Dann vielen Dank für das lange Gespräch.
Ja, das war jetzt das Gespräch mit Alex Demirovic, und hier im Rahmen dieser Axiom-Sendung werden wir die Kulturindustrie-Sendung noch fortsetzen. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft. See, jump.